Es gibt die Idee, vielleicht traditionell heißt die Reinkarnation und Karma. Und jetzt ganz einfach gesagt, also die Vorstellung, dass wir nicht das erste Mal auf der Erde leben und die Vorstellung, dass wir auch wieder auf der Erde leben werden. Das finde ich eine total spannende Idee.
Willkommen beim Podcast Rethink Everything. Mein Name ist Lukas Fischer und ich beschäftige mich intensiv mit den Themen Digitalisierung und New Work. In diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die Gegenwart und Zukunft unserer digitalisierten Welt. Ich erkunde die ganz persönliche Utopie meiner Gäste und versuche zu verstehen, wie wir unsere Gesellschaft und unser Sein künftig gestalten können.
Ich sitze zusammen mit dir, Daniel Henny, in Basel, eigentlich inmitten von Basel, und zwar im Kaffeehaus Unternehmen Mitte. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, sind wir oberhalb der Bar. Ist das korrekt?
Eine der Bars, ja. Es sind verschiedene Bars hier, Fumare, Non-Fumare. Mhm. Wir sind jetzt gerade über dem Fumare. Das ist übrigens in einem Umbauprozess. Wir werden schauen, ob das Fumare überhaupt noch ins nächste Jahrzehnt eine Chance hat. Das war vor 20 Jahren der Einstieg, dass wir das gemacht haben, Fumare, Non-Fumare. Mhm. Da gibt es noch andere Bars hinten, dann im großen Kaffeehaus. Ich glaube, eine der längsten Bars der Schweiz.
Okay. Okay. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, vorher sitzen wir im alten Direktorenbüro, weil es war, ich kann so kurz die Geschichte erzählen, dieses Gebäudes.
Genau, das ist ja die ehemalige Schweizerische Volksbank, die war bis Ende der 90er Jahre Volksbank. Also die CS hat ja die Volksbank aufgeschluckt. Mhm. Und dann gab es überhaupt diese Situation, dass mitten in einer Stadt, wir sind da wirklich im Zentrum, zwischen Marktplatz und Barfüßerplatz, dass so ein üppiges Gebäude überhaupt freistand und eine neue Nutzung suchte. Und wir haben das dann vor 20 Jahren zusammen mit der Erich Mellen Stiftung gekauft. Und zwar früher eine Bank. Und hier, wo wir jetzt sitzen, ist tatsächlich das Direktionsbüro von, ich habe den gekannt, Dagobert Kuster. Das war damals einer der letzten Direktoren der Schweizerischen Volksbank in Basel. In diesem Büro sitzen wir jetzt hier.
Sehr schön. Ja, ich möchte dich kurz vorstellen, auch mit ein paar Eckdaten, und ich denke, wir werden das eine oder andere Thema natürlich weiter vertiefen. Genau, du bist Daniel Henny, geboren 1966 in Bern. Und ja, ich bist du der bekannt als Hauptinitiator der Initiative Bedingungsloses Einkommen in der Schweiz im Jahre 2015. Und wenn ich das richtig nachgelesen habe, hast du ursprünglich eine Lehre als Vermessungszeichner gemacht. Ja. Du hattest dann als Taxifahrer gearbeitet, hast dann das Projekt Gedankenbank gestartet, vielleicht kommen wir auch darauf, und dann eben in den 90er Jahren verschiedene leerstehende Gebäude umgenutzt. Ein Parkhaus, eine Brauerei, eine Villa. Und dann eben 1999 in diesem Gebäude, eben Unternehmen Mitte, konntest du das kaufen, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dieser Stiftung, und eben dann, wie du das vorher erwähnt hast, diese Bars gegründet und seither auch betreibst. Und du bist Mitautor von verschiedenen Büchern, unter anderem «Was würdest du arbeiten, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre?» «Ein Manifest zum Grundeinkommen» und auch «Was fehlt, wenn alles da ist?» «Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt?» Und dann, ich glaube, das sind zwei ältere Schriften, «Schmelzgrenze vom Umgang mit kulturellen Angelegenheiten in einer humanistischen Schweizer Stadt», sowie im Puls der 90er Jahre. Und auch, du bist Initiator und Produzent des Filmes «Grundeinkommen – Ein Kulturimpuls» aus dem Jahre 2008, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, und ich möchte jetzt mit einer Frage starten. Wenn du zurückdenkst in deine Kindheit, sagen wir mal 5 bis 10 Jahre, was war damals deine Traumarbeit? Was hast du gerne gemacht und was dachtest du damals, was du tun würdest in der Zukunft als Erwachsener?
Also im Alter zwischen 5 und 10 Jahren.
Ungefähr, ja.
Also Kindergarten noch, dann in die Schule. Ich hatte keinen konkreten Beruf, den ich jetzt lernen wollte oder der mir vorgeschwebt ist, sondern mir ging's, ich habe mehr so mit den Verhaltensweisen, wie man die in der Schule machen kann, experimentiert. Ich weiß noch, in den ersten Schuljahren, erstes und zweites Schuljahr, da habe ich geguckt, wie kann man alles gut machen und so, habe ich ganz viele, viele Tierstempel bekommen. Ich weiß, ich hatte im ersten Jahr hatte den meisten Tierstempel von allen. Das war damals so das Erziehungsanreizsystem in den 70er Jahren. Und dann schon in der dritten und vierten Klasse hatte ich nur noch einen Tierstempel. Den bekommt man beim Geburtstag. Also ich habe so mit dem schon gespielt und experimentiert. Wie kann man eigentlich in Schule ist ja immer eine Gemeinschaft und Gruppe. Wie kann man da drin?
Also hast du die verschenkt oder habe ich
was?
Oder du hast die gesammelt?
So die Tierpunkte. Ne, die bekam man ja als Belohnung. Das war
ja
Zuckerbelohnung oder Karotte für so oder Belohnung. Ja. Ganz brav. Tschak. Stempel, Tierstempel, oder etwas richtig gemacht, zack, Tierstempel ins Büchlein, oder? Und eben einen bekam man immer beim Geburtstag, da kann man ja gar nicht wegmachen. Eben in der dritten Klasse hatte ich dann nur noch den.
verstehe, alles klar.
So. Und habe mit dem experimentiert, war auch noch interessant, damals gab es noch Sekundarschule und so, und ich weiß noch genau, dann nach dieser dritten, vierten Klasse dachten die dann, ja, der Daniel, der sollte nicht in die Sekundarschule. Das fand ich natürlich dann unangemessen. Und habe dann die Prüfung gemacht und dann eine souveräne Prüfung. Gerade am ersten Tag kam ich dann rein, die Sekundarschule natürlich. Oder? Aber das hat mich immer interessiert. Wie sind so Gruppen? Ich hatte jetzt nicht einen Beruf, der mir vorschwebt.
Und
vielleicht noch ein Grundgefühl schon damals, also in den 70er Jahren, dann ein bisschen älter, Anfang 80er Jahre. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass man die Dinge besser machen kann, als sie sind. Das war vielleicht wie der Berufswunsch. Ich dachte, also die Sachen, die es gibt, ich glaube, das kann man besser machen.
So ein Bessermacher wolltest du
sein? Ja, die Sachen besser machen.
Also vielleicht ein Beispiel, wie sich das ausgedrückt hat als Kind. Also magst du dich an etwas erinnern?
Ja, vor allem an die Architektur. Und dann bin ich dann auch weiter nachgegangen. Ich habe ja später dann Siedlungsplanung, Siedlungsarchitektur studiert in Rapperswil am Zürichsee. HTL, Höhere Technische Lehranstalt, gab es damals noch, oder? Und da bin ich rein, weil ich den Eindruck hatte, man kann das mit den Häusern besser machen. Mhm. Ich hatte den Eindruck in den 80er Jahren, das war so eine Art eine depressionistische Architektur, in der ich aufgewachsen bin. Und habe dann so ein bisschen naiv immer versucht herauszufinden, was ich habe zum Beispiel mit den Häusern geredet, oder? Und habe die gefragt, warum seid ihr gebaut? Und dann haben die Häuser gesagt, wegen dem Geld, Bauvorschriften, Bauherr, Architekt, Handwerker, so, oder? Und dem bin ich nachgegangen und tatsächlich ist das ja, war das ja damals sehr stark so. Und auch die Ausbildung, das habe ich dann gemerkt, ich habe dann diese Ausbildung gemacht, habe gemerkt, dass diese Menschen, die heute damals diese Architektur gestaltet haben, dass die nur technisch ausgebildet wurden. Und da zum Beispiel hatte ich ein wichtiges Grunderlebnis, also schon in dieser jungen Zeit meines Lebens. Man kann die Sachen besser machen. Es gibt auch Gründe. Es gibt eben Gründe, warum die Sachen vielleicht nicht so sind, dass sie für die Menschen förderlich sind. Ja.
Und also du bist in Bern aufgewachsen. Wie hast du das erlebt? Auch, sag jetzt mal, mit deinen Eltern und mit der Familie und so. Wie war das für dich?
Ja, Familie war nett, ganz lieb, aber für mich auch etwas Fremdes. Vielleicht muss ich noch erwähnen, meine Mutter ist sehr früh gestorben, als ich 5 Jahre alt war, eigentlich an den Folgen meiner Geburt. Auf dem Land, so protestantische Erziehung, aber dann eigentlich auch nicht wirklich gläubig und so. Also ich bin nett aufgewachsen, aber ich konnte mich nicht mit dem verbinden. Ich wusste eigentlich nicht, warum ich jetzt dort bei diesen Menschen aufgewachsen bin.
Also ich hab's dann
das ist so mein Bild, oder? Und eben sehr viel Trockenheit. Also wie war das? War irgendwie wie ein Stück Brot, das eine Woche auf dem Tisch liegen bleibt. So war ist so ein bisschen die Stimmung, die gesellschaftliche Stimmung in den 80er Jahren, in denen denen ich aufgewachsen bin. Okay. Und das hat mich nicht inspiriert oder vielleicht eben doch inspiriert, das zu ändern, das dann besser zu machen, das anders zu machen oder mich mit anderen Menschen zu verbinden. Habe ich dann auch gemacht.
Okay. Und jetzt machen wir einen riesen Sprung zu heute. Wie würdest du heute deine Arbeit bezeichnen? Also du wolltest ja Bessermacher werden. Und wie würdest du heute deine Arbeit bezeichnen?
Ja, ich bin heute Unternehmer. Und dieses Unternehmersein ist aber in einem gewissen Sinne auch eine Tarnung. Weil Unternehmer, das kann man ja als Berufsbezeichnung einfach haben. Und dann ist so klar, es gibt gar nicht so viele Nachfragen, wenn man sagt, man ist Unternehmer, oder? Und natürlich komme ich sehr aus einem künstlerischen Einschlag, eben die Sachen besser machen zu wollen, auch Dinge zu provozieren, Dinge weiterzuführen, Dinge zu erreichen, die man gar nicht für möglich scheint, die gar nicht möglich scheinen und so. Das war immer ein Anreiz. Vielleicht heute, jetzt bin ich ja über 50, da ist man ein bisschen in einer anderen Lebensphase. Da geht es nicht mehr darum, jetzt Dinge unbedingt anzureißen, sondern vielleicht die Erfahrungen, die man hat, weiterzugeben. Mhm. Wer weiß, was jetzt alles noch kommt. Bin ganz gespannt und offen. Bin gerade auch am Suchen, wie geht eigentlich mein Leben weiter und so. Habe schon ein paar Sachen gemacht, eine Volksinitiative gemacht, hat ja auch nicht jeder in der Schweiz. Und was mache ich jetzt eigentlich? Was ist die nächste Herausforderung? Ich bin sehr gespannt. Aber Dinge ermöglichen, mit dem habe ich schon zu tun, auch mit diesen Kulturräumen. Ich habe mich dann Kulturraumschaffender genannt. Das heißt auch immer mit, also nicht jetzt nur Kulturschaffender, sondern Kulturraumschaffender ermöglichen, dass andere arbeiten können. Die Grundeinkommensinitiative stellt ja auch diese Frage nach dem, was wollen die anderen tun und wie kann man das ermöglichen? Also der Gedanke von Plattform, das ist ja sicher dann ab Mitte der Nullerjahre, in den Zehnerjahren jetzt ganz ausgebreitet hat, als etwas Wichtiges oder eine Plattform. Das hatte ich schon damals in den 80er Jahren. Ich wollte eine Plattform bauen, ich wollte nicht etwas Einzelnes machen.
Wenn du sagst, du bist Unternehmer, jetzt könnte man ja ganz platt sagen, gut, du bist Kapitalist, du stellst Räume zur Verfügung und verlangst viel Geld dafür. Was sagst du dazu?
Ja, es ist nett, dass du das mir zuspielst, das Wort mit dem Kapitalisten. Mit dem habe ich mich intensiv beschäftigt, auch schon in den 80er Jahren. Da haben wir ja die Gedankenbank unter anderem habe ich mitbegründet. Oder? Das ist die erste Gedankenbank. Weltweit ist das damals gab. Dann kam natürlich von den Linken vor allem den Vorwurf, ja was eine Gedankenbank, dann bist du also ein Kapitalist. Und so bin ich denn diesem Wort und Begriff des Kapitals nachgegangen. Oder? Und tatsächlich, ich bin ein Kapitalist, weil was heißt dann eigentlich Kapital? Kapital heißt Hauptsache. Und damals hat das natürlich sehr gepasst für die Gedankenbank. Also was ist das Haupt, oder? Also der Kopf, oder? Also das Denken, oder? Das Kapital ist eigentlich das Denken, oder? Die Hauptsache, was ist eigentlich die Hauptsache beim Menschen? Nämlich, dass der einen runden Kopf hat und in alle Richtungen denken kann. Das ist das wirkliche Kapital. In diesem Sinn bin ich natürlich ein Kapitalist.
Okay. Vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, das ist verstehen, die Gedankenbank, wie hat das funktioniert? Was ist das genau?
Damals hat das noch, das, die digitale Welt gab es noch gar nicht, es gab nur die analoge. Und doch hatten wir eben diese Idee schon von einer Plattform, wir haben die aber dann analog gemacht, oder? Heute könnte man, wir können ja das dann auch vergleichen mit digitalen Plattformen, die es heute gibt. Und damals war das so bei uns bei der Gedankenbank, konnte man ein Konto eröffnen, oder? Also wie bei Facebook eröffnet man, bekommt man ein Profil, oder? Und in der Gedankenbank konnte man dann die eigene selbstgedachte Gedanken anlegen. Okay. Heute, ich vergleiche es jetzt gerade mal direkt mit Facebook, oder? Postet man etwas oder auch jetzt bei Instagram, man postet seine Bildchen, oder? Und die anderen, die auch in diesem Netzwerk waren oder auf dieser Plattform waren, konnten das anschauen und dort ihre Gedanken dazustellen, also quasi diese Gedanken, die angelegt waren, mit weiteren Gedanken verzinsen. In diesem, im Gedankenbereich finde ich, macht das mit den Zinsen tatsächlich Sinn, oder? Und heute kennen wir das ja, kommentieren wir die Sachen oder liken die Sachen. Also eigentlich ist die Gedankenbank strukturell gesehen der Vorläufer von Facebook. Zum einen, zum anderen auch von Wikipedia natürlich, jetzt wo es mehr um die Sammlung und die Menge geht, oder? Aber sowas haben wir da schon mit dem haben wir schon rumhantiert in den 80er Jahren, so quasi die Grundlagen, aber noch ganz im Analogen.
Und also ich stelle mir das ganz plastisch vor, das war ein Schrank mit Akten drin und da konnte man sein Blatt beschreiben und wieder reintun und dann schauen, was haben die anderen geschrieben. Das war so ganz physisch und es war auch in einem Raum wahrscheinlich, da konnte man hingehen.
Ja. Das war ganz eben analog. Also wir hatten einen Raum, ein Ladenlokal gemietet, der war dann die Gedankenbank, und hatten eine Karteikiste. Wir haben uns damals für das Format A6 entschieden, also so groß wie heute die größeren Handys sind, oder? Ja. Also A6 haben wir gehabt und das war die Unterlage für die Gedanken und die wurden dort drauf geschrieben, notiert, die wurden gestempelt, wurden nummeriert, wurden kategorisiert und so. Und zudem hatten dann die anderen Bankteilnehmerinnen Zugang und haben dort fleißig verzinst und so. Es war eine super Aktion.
Schön.
Hatten fast 24 Stunden offen.
Okay, cool. Sehr schön. Und eben, du bist ja eine der Hauptfiguren bei der Diskussion aus der Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen. Du warst auch in den Medien sehr präsent. Und das Resultat im Jahre 2016 war die Abstimmung, die Kampagnenlancierung war natürlich schon vorher intensiv. Und es waren ja 23%, ich glaube ein bisschen mehr, haben Ja gestimmt. Und es wird jetzt viel über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert, geschrieben. Und ja, das Konzept ist auf der einen Seite einfach erklärt, aber auf der anderen Seite ein bisschen komplexer. Kannst du vielleicht den Zuhörern auch erklären, wie du das bedingungslose Grundeinkommen definierst und wie das eigentlich funktionieren soll?
Ja, gerne. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Lebensversicherung, nicht für den Fall, dass man stirbt, sondern für den Fall, dass man lebt, könnte man sagen. Und das Entscheidende an dieser Lebensversicherung, diesem Grundeinkommen, ist die Bedingungslosigkeit. Also, dass das bedingungslos gewährt wird. Weil ein Grundeinkommen haben wir ja schon alle. Also, wenn man heute ein moderner Mensch ist und leben will, braucht man ein Einkommen, oder? Und in der Schweiz haben wir sehr gute Sozialleistungen. Und die sind natürlich an Bedingungen geknüpft, wie auch die Erwerbsarbeit an Bedingungen geknüpft ist. Grundeinkommen haben wir schon alle. Und jetzt der neue Punkt ist der von der Freiheit. Und Freiheit heißt immer Verantwortung, oder? Also die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist im Kern, gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass die Menschen nicht nur jetzt demokratisch, jetzt bezogen auf die Schweiz oder in den Kantonen, auch eine Stimme haben, oder? Sondern noch mehr eine Stimme haben, auch bezogen auf die Entscheidung, was sie tun und was sie nicht tun.
Ja.
Und deshalb diese Bedingungslosigkeit, oder? Also es geht eigentlich um die Freiheit, das ist eine Selbstbestimmungsinitiative, eigentlich die echte, wirkliche Selbstbestimmungsinitiative, nicht die, über die wir dann abgestimmt haben nachher. Es geht um die Selbstbestimmung des Menschen, dass er weniger manipulierbar ist, weniger verführbar, mehr selber entscheidet. Das ist die Kernidee, ist eine Menschheitsidee, ist auch nicht neu, gibt es seit eigentlich vor 500 Jahren das erste Mal auf, aber jetzt ist sie ganz stark sich am Verbreiten und unsere Abstimmung war das erste Mal, dass ein Land darüber abgestimmt hat. Und natürlich, es war die erste Abstimmung. Wir haben auch nachgefragt, ob die Schweizer finden, 23% der Sache ist erledigt oder wer damit rechnet, dass es wieder eine zweite Abstimmung geben wird. Und da waren schon 69%, also über zwei Drittel, hat schon damals 2016 damit gerechnet, dass es dann wieder eine Abstimmung geben wird. Das ist auch die häufigste Frage, die mir jetzt ständig gestellt wird. Und wann macht ihr die zweite Initiative? Es war ein Anfang, oder? Und ich fand eigentlich einen spannenden, tollen, vor allem mit großer internationalen Auswirkung und Ausstrahlung. Es war eine tolle Geschichte, hat riesig Spaß gemacht. Auch die Kampagne war toll, ja, das zu machen. So ein Privileg haben wir Schweizerinnen und Schweizer. Hey, wir können einfach eine Idee so weit bearbeiten und nach vorne bringen, dass wir die auf dieser großen Plattform, ist ja auch eine Plattform direkte Demokratie, an alle Menschen der Schweiz stellen können. Das ist sensationell, das sollten wir noch mehr machen.
Genau, also du sagst jetzt eben bedingungsloses Grundeinkommen für jeden eben bedingungslos. Und jetzt kann man sagen, gut, wir haben eine Welt, die heute so funktioniert, wie sie funktioniert, und jetzt kommen wir mit so einer neuen Idee, das vielleicht zum ersten Moment als Fremdkörper sich anfühlt. Und für mich ist die Frage an dich, warum ist jetzt 2015 oder 2016 oder einfach die heutige Zeit jetzt genau die Zeit, wo das bedingungslose Grundeinkommen reif ist? Warum jetzt und warum nicht zum Beispiel in den 80er Jahren oder warum nicht erst in 30 Jahren? Also wir haben es ja noch nicht, aber ja. So, warum ist jetzt die Zeit reif für diese Diskussion?
Ja, also ich meine schon, dass das 20. Jahrhundert auch, die Grundlagen waren eigentlich da, dass man auch schon früher hätte über diese Sache diskutieren können. Zum Teil hat man es auch gemacht, Erich Fromm oder zum Beispiel, was ein Vorbild ist von mir, Gottlieb Duttweiler, der Gründer der Migro, der sagt was ganz Wichtiges zum Freiheitsbegriff, nämlich sagt er, die Freiheit hat einen Preis, oder? Was ist eigentlich der Preis der Freiheit? Das ist nämlich die Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit ist der Preis der Freiheit. Das ist eigentlich die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Also wenn du selbstverantwortliche Menschen haben willst, oder freie Menschen haben willst, dann musst du ihnen nicht sagen, was sie zu tun haben. Sondern diese Freiheit hat eben einen Preis, dass du nämlich, der Preis ist nämlich, dass du verzichtest darauf, zu sagen, was der andere zu tun hat, und ganz auf dem seine Freiwilligkeit baust. Also du siehst, in den 20. Jahrhundert war die Idee auch schon da, oder? Und jetzt tatsächlich natürlich auch durch Digitalisierung, da gibt es ja auch viele Ängste und so, kommen wir vielleicht, gehen wir noch näher drauf ein, was eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen zu dem zu sagen hat, Digitalisierung, Chancen, Risiken. Da ist es natürlich in einem gewissen Sinne jetzt reif geworden, und aus meiner Perspektive, ich denke, wäre auch gut, kulturell und in einem größeren Zusammenhang ist es total aktuell, wenn wir zum Beispiel jetzt gucken aufs Klima, oder? Was eine der größten Krise ist, man kann ja gar nicht mehr von Wandel sprechen, sondern schon von Krise, oder? Wo es jetzt darum geht, dass wir handeln müssen, und das kann jetzt kein einzelner Mensch mehr lösen, oder ein Land kann das gar nicht lösen, sondern wir brauchen global eigentlich Rahmenbedingungen, sodass die Menschen mehr selber Selbstverantwortung übernehmen können. Genau da steht das bedingungslose Grundeinkommen. Um das überhaupt zu ermöglichen, vielleicht brauchen wir auch eine CO2-Steuer oder was auch immer, und wir müssen weniger fliegen, egal. Aber eigentlich brauchen wir etwas so grundlegend in die Gesellschaft hineingebaut, dass die Menschen eben überhaupt Selbstverantwortung tragen können. Ja. Das ist bedingungsloses Grundeinkommen. Ich kenne keinen besseren Ansatz. Wenn du einen weißt und mich überzeugst, werde ich mich für das einsetzen.
Also ich habe jetzt keinen besten Ansatz. Ich denke, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein ganz wichtiges Element eben für diese neue Welt, die jetzt entsteht, wo wir diese selbst getrieben, eben freiwillig und bauen können oder ob wir gezwungen sind. Das ist dann eine andere Frage. Ich denke aber ja auch, du hast die Digitalisierung angesprochen, dass eben gerade jetzt die Digitalisierung so weit fortgeschritten ist, dass man eben auch Wertschöpfung so weit automatisieren kann oder auch so weit, ich sage jetzt mal, durch Roboter oder Maschinen und so lösen kann, dass eben auch neue Freiheiten entstehen, oder? Und das würde mich eben interessieren, wie du das siehst. Also eben Digitalisierung ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ein Riesenbuch, wo man sich verlieren kann, auf der anderen Seite Wirtschaftspotenzial und so weiter. Wie siehst du das?
Ja, ich finde es gar nicht so zweischneidig. Es hat natürlich verschiedene Aspekte, und ich finde, man kann das eigentlich auch einfach erklären. Was heißt Digitalisierung? Was bringt uns diese Technologie der Digitalisierung? Das bringt uns die Möglichkeit, dass wir alles, was wir voraussehen können, was wir berechnen können, wo wir sagen können, das und das soll geschehen, oder? Das können wir programmieren und automatisieren und algorithmisieren. Können wir, oder? Das heißt Digitalisierung, alles, was berechenbar ist, ich verkürze es mal jetzt auf den Begriff berechenbar, das müssen Menschen nicht mehr tun. Alles, was unberechenbar ist, das ist das intensivere Feld jetzt nochmal für die Menschen, oder? Also wenn die Menschen sich orientieren wollen, wo ist der Bedarf, wo ist der Mensch gefragt, dann müssen sie dorthin gucken, zu dem Unberechenbaren. Da ist der Mensch gefragt, weil da ist der Roboter, hat er keine Chance, Ärzte sind völlig überfordert, oder? Mhm. Und demgemäß müssten wir immer mehr versuchen, tun wir auch ja schon, aber müssen wir noch viel verstärkter tun. Mhm. Die ganze Bildung, die ganze Ausbildung, überhaupt die Berufsbildung, überhaupt den Lebenssinn müssen wir ändern, müssen verstehen. Der Mensch ist gerade eben nicht der Roboter, oder? Wir haben übrigens deshalb eine Demonstration gemacht, die weltweit erste Demonstration der Roboter in Zürich an der Bahnhofstraße am 2. Mai 2016 haben über 100 Roboter an der Bahnhofstraße demonstriert und die haben gesagt, liebe Menschen, wir arbeiten sehr gerne für euch. Aber jetzt gibt es ein Problem. Jetzt habt ihr immer Angst vor uns, oder? Und das macht uns, das gefällt uns gar nicht, weil wir möchten für euch arbeiten, wir möchten euch helfen. Wir brauchen auch keine Ferien oder Sozialleistungen oder sowas, sondern wir können das einfach machen. Aber ihr müsst doch nicht Angst haben, dass wir euch die Existenz wegnehmen. Ihr müsst dafür sorgen, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt in eurer Gesellschaft. Dann können wir richtig dort wirken, wo wir gut sind, oder? Und ihr müsst dort wirken, wo ihr gut seid.
Wie, war, wie ist das angekommen in der Öffentlichkeit?
Ja, sehr gut angekommen. Es waren viele Kameras dabei und die Botschaft ging nicht nur durch die Schweiz, sondern durch Europa. Japanisches Fernsehen waren da. Das ist der Punkt, wo die Welt jetzt gerade überlegt, was ist jetzt das? Jetzt ist diese Automatisierung. Jetzt fallen ja Arbeitsplätze weg, oder? Jetzt oh nein, schlimm, oder? Nein, das ist eine Erfolgsgeschichte. Wir müssen aber dafür sorgen, dass die Menschen natürlich weiterhin ein Einkommen haben und ein Einkommen haben, das überhaupt den Menschen entspricht, oder? Weil der Mensch ist doch gar kein Tier, das man irgendwie erzieht und erst Essen gibt, nachdem es was gemacht hat, oder? Sondern der Mensch ist eben das Menschliche oder so. Hat eben mit dieser Freiheitsidee zu tun. Also wenn ich die braucht, oder? Nicht mal, es ist ja nicht mal so die Frage, was machen die dann? Machen die dann tatsächlich etwas Vernünftiges? Das fragt sich ja jeder, oder? Ja, wir könnten schon Freiheit geben, aber ist denn das vernünftig? Das ist nicht das Problem. Die Menschen werden etwas Vernünftiges machen, wenn man das zulässt, oder? Die Frage ist, ob wir das zulassen können. Sind wir bereit, vom Schlauch wegzustehen, oder? Damit die Energie wieder fließen kann. Das ist eines meiner Lieblingsbilder dafür. Das ist, man muss etwas weniger machen, nämlich nicht mehr kontrollieren die anderen.
Also wenn ich dir zuhöre, sagst du eigentlich, die Digitalisierung hat eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen oder ist eine Voraussetzung für das bedingungslose Grundeinkommen?
Nö, das bedingungslose Grundeinkommen ist die humanistische Antwort auf den technologischen Fortschritt. So, oder? Also das bedingungslose Grundeinkommen sagt, Digitalisierung, welcome, oder? Ich bringe das dazu, damit die Digitalisierung Sinn macht.
Es gibt ja, vielleicht kennst du den Philosophen Friedrich Bergmann, der ja den Begriff New Work definiert hat. Und er beschreibt ja in seinem Buch eigentlich die Technologisierung und auch den Zugang zur Demokratisierung der Technologie, was ja eben das Internet auch hervorgebracht hat, dass das eine zwingende Voraussetzung ist, um eben für die Menschen die Freiheit zu erlangen, also das bedingungslose Grundeinkommen, so wie ich das verstanden habe, ist er zum Beispiel dagegen, aber er sagt einfach, dass der Mensch sich entfalten kann und eben Mensch sein kann und nicht mehr Roboter sein muss, ist eben, sind wir jetzt in diesem Zeitalter, wo das zur Oberfläche gelangt. Und ich glaube, das ist genau das, was du ja eigentlich sagen möchtest.
Also wir haben uns getroffen, Friedhof und ich, in den Nullerjahren und haben uns angeregt ausgetauscht. Er hat einfach einen anderen Aspekt und das mit dem Grundeinkommen, das wurde mir dann gar nicht richtig klar, warum er das eigentlich nicht versteht, oder? Aber sein Ansatz, dass wir natürlich einen neuen Arbeitsbegriff brauchen und dass die Arbeit der Zukunft eine ganz andere Arbeit ist und auch nicht eine, die sich nur auf Erwerbsarbeit beschränkt, das ist natürlich alles ganz richtig, oder?
Wo habt ihr euch getroffen?
Also das war irgendwo in einem Kongress in Deutschland. Oder nein, jemand hat sogar persönlich gewollt, dass wir uns treffen. Ah, und so. Okay. War interessant, aber und ich weiß nicht, was er jetzt macht. Das ist wahrscheinlich auch schon viel älter oder so. Ja, aber diesen Punkt, oder? Arbeit ist im 21. Jahrhundert nicht mehr angewiesene Erwerbsarbeit, sondern dort Arbeit ist neu der Punkt, wo sich entscheidet, ob die Menschheit untergeht, oder? Mhm. Nämlich wenn wir so tun, als könnten wir, müssten wir arbeiten, oder? Mhm. Mhm. Oder es wird so sein, dass wir den Arbeitsbegriff befreien können, mhm, und wir merken, nee, Arbeit ist eigentlich die Sinnerfüllung. Da, mhm, da, das ist dort, wo wir uns engagieren, dort, wo wir aber die Probleme auch wirklich lösen, mhm, und nicht etwas tun, was wir gar nicht verantworten können. Das ist der, mhm, Punkt der Verantwortung. Wir müssen die Arbeit so neu organisieren, dass dort die volle Selbstverantwortung der Menschen so zukommt. Dann sehe ich eigentlich eine gute Zukunft. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird es schwierig.
Es ist eigentlich eine blöde Frage, aber ich glaube, es ist auch eine Frage, die du immer wieder hören musst, das bedingungslose Grundeinkommen und die Finanzierung. Also wie finanzieren wir das eigentlich? Die Frage ist auch, wie hoch ist das Ganze überhaupt? Kann man das gleichsetzen mit den heutigen Sozialausgaben und so weiter? Was sagst du dazu? Weil das ist ja schon, wenn man sagt, das ist jetzt nicht einfach eine, ich sage es, eine Schnapsidee, also man meint das wirklich ernst, dann muss ja auch diese Frage richtig beantwortet sein. Wie siehst du das heute? Wie beantwortest du diese Frage? Wie finanziert man das bedingungslose Grundeinkommen in der Schweiz oder auch in Europa oder sogar in der Rest der Welt?
Stimmt nicht, dass ich die Frage, dass es ein Müssen ist. Es ist eigentlich sogar meine Lieblingsfrage, die, okay, der Finanzierung, weil das ist natürlich ein Nadelöhr, oder? Und wenn man da nicht durchgeht, bleibt die Idee des Grundeinkommens irgendeine Utopie oder eine Spinnerei, oder halt einfach bringt man das Argument, es sei nicht finanzierbar, weil man nicht die Nase hat oder nicht die Größe hat, zu sagen, dass man die Idee nicht gut findet und eben weiterhin über die anderen bestimmen will. Dann sagt man, es ist nicht finanzierbar, oder? Also müssen wir durch dieses Nadelöhr durch. Es sind eigentlich wenige Schritte. Der erste Schritt ist zu sehen, dass bedingungslose Grundeinkommen, das ist kein zusätzliches Einkommen. Das ist ja ein grundsätzliches Einkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht etwas, was man dann mehr hat, oder? Sondern auf andere Weise hat, nämlich ohne Bedingungen. Mhm. Und wenn man also diesen ersten Punkt nimmt, da sind wir eigentlich schon weit fortgeschritten, weil dann ist die Finanzierungsfrage nicht, woher nehmen wir jetzt das Geld, dass wir das dann zusätzlich finanzieren können, sondern die Frage ist, wie richten wir das ein, dass wir einen Teil der bestehenden Einkommen so auszahlen können, dass da keine Bedingungen mehr sind. Wir brauchen also nicht mehr Geld, oder? Sondern wir brauchen irgendwas, dass wir diese Bedingungen rauskriegen, oder? Und da kommen wir eigentlich schon Punkt 2 zur Lösung. Also wie könnte man das machen? Ja, eigentlich total simpel, auch in der Schweiz total simpel. Wir müssen eine Kasse einrichten, die dieses Grundeinkommen bedingungslos auszahlen kann. Wir müssen eine solche Kasse schaffen, erfinden, oder? Und bei einer Kasse ist ja auch einfach, es gibt irgendeinen Ausgang aus der Kasse und einen Eingang, oder? Mhm. Und der Ausgang ist ja schon durch die Idee klar, nämlich an alle gleich viel. Du hast auch gefragt nach der Höhe, oder? Nämlich so viel, dass man menschenwürdig leben kann und sich am öffentlichen Leben beteiligen, dass man zu etwas, was man eigentlich nicht verantworten kann, dann auch Nein sagen kann. So hoch muss das Grundeinkommen sein. Mhm. Und das ist dann für alle, vielleicht sind die Kinder dann weniger, oder, und man kann da noch viel diskutieren über die Höhe, aber das ist eigentlich, das Prinzip ist klar, oder? Alle gleich viel. Und jetzt muss man nur noch die andere Frage lösen, nach welchem Kriterium sammeln wir das bestehende Geld ein, damit wir es quasi von den Bedingungen freigewaschen. Man kann sich es wie eine Bedingungsloswascherei vorstellen, oder? Also wie sammeln wir das Geld ein, dann waschen wir es frei von den Bedingungen und zahlen es dann aus an alle in gleicher Weise. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch definieren, und das wäre dann dran, wenn wir sagen würden, doch, wir wollen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Diese Frage nach dem, in welcher Weise sammeln wir das Geld ein, haben wir jetzt bei der ersten Initiative gar nicht gestellt. Mhm. Das kommt dann bei der zweiten, oder? Mhm. Weil das ist natürlich entscheidend. Aber verstehst du das Bild? Das ist eigentlich einfach. Wir sammeln die Hemden ein, oder? Mhm. Waschen sie und liefern sie wieder aus. Das sind aber immer die gleichen Hemden.
Mhm. Ja, also eben genau. Also ich bin auch deiner Meinung, dass dieser Mechanismus funktionieren kann. Aber eben, ich denke, da gibt es ja schon ja, wenn man das einfach die Milliarden, die dazu benötigt sind, berechnet, wo holt man die?
Nein, nicht wo, sondern wie. Nach welchem Kriterium holt man die, oder? Also die sind ja bestehend. Das bedingungslose Grundeinkommen ist im Prinzip ein Nullsummenspiel, oder? Weil heute hat jeder schon ein Einkommen. Und jetzt sammeln wir diese Einkommen in der Höhe des Grundeinkommens ein und zahlen sie ohne Bedingungen wieder aus. Das ist ein Nullsummenspiel, oder? Und wenn man guckt jetzt in der Schweiz, ich weiß nicht, macht das, ob es jetzt Sinn macht, wenn ich jetzt noch Zahlen sage oder ob das mehr verwirrt. Soll ich das mal in Zahlen sagen?
Ja,
oder?
Mal in Zahlen.
Also in der Schweiz ist das Größenordnung, wenn alle ein Grundeinkommen bekommen, das in einigermaßen vernünftig ist, nehmen wir an, irgendwie um die 2.500 Franken sind das. Ein Drittel des Bruttosozialproduktes wird neu zu Grundeinkommen, nämlich ein bisschen mehr als 200 Milliarden. Mhm. So, und wie sind diese 200 Milliarden heute schon vorhanden? Nämlich erstens, das ist etwas, das sehen eigentlich alle ein. Ah, der Staat zahlt ja schon Einkommen aus, nämlich Arbeitslosengeld, Sozialleistungen, oder das, oder? Mhm. Und jetzt können wir gucken, wie viel ist das etwa? Das ist etwa 60 oder 70 Milliarden, je nachdem, wie man es abgrenzt, oder? Müsste man ja dann nicht mehr als Sozialleistung oder AV auszahlen, sondern könnte man dann als Grundeinkommen auszahlen, oder? Also dieses Geld ist schon vorhanden, wir sammeln es ein und zahlen es bedingungslos aus, oder?
Genau.
Dann der ganz große Teil der Einkommen, die vorhanden sind, sind die Erwerbseinkommen. Mhm. Auch die müssen wir eben einsammeln, oder? Und dann bedingungslos wieder auszahlen. Das ist dann vielleicht 130, 140 Milliarden Erwerbseinkommen. Würden wir einsammeln und das Grundeinkommen wieder auszahlen. Und die Rechnung ist netto null, oder?
Genau, aber jetzt im Prinzip der Denkfehler oder das, was ich nicht verstehe, ist, das heißt ja eigentlich im Prinzip, die Firmen, die Organisationen, die Löhne zahlen, also quasi, die werden besteuert. Das könnte ja eine Methode sein, um das Geld einzuziehen.
Das ist nicht so klug. Könnte aber, das ist irgendwie das Erste, was dem Schweizer in den Sinn kommt, ist die Einkommensteuer, oder? Weil er die so gut kennt.
Aber wenn du hast es jetzt an der Erwerbsarbeit aufgehängt.
Ja.
Und jetzt gehen wir davon aus, die Robotisierung und die klassische Erwerbsarbeit geht langsam nach unten, auch zu Recht. Also da, wo Geldwerte in Form von Arbeit gegen Lohn ausbezahlt wird, das geht runter. Und eben zum Beispiel, wenn ich ein Kunstwerk baue oder mich um meine Kinder kümmere oder um meine Eltern oder was auch immer, da fließen ja dann keine Schweizer Franken. Und da kannst du ja, also woher nimmst du dann die Schweizer Franken? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, die sind ja jetzt schon vorhanden. Also das ist schon der Grundsatz. Also Schritt 1, wie ich ihn skizziert habe, oder? Der muss natürlich dann sitzen, oder? Und es ist natürlich so, alle sagen, ah ja, stimmt, oder? Und drei Gedanken später hat man schon wieder vergessen, dass das Geld ja schon vorhanden ist. Und dann kommt man immer wieder in diese Schleife und denkt man, woher kommt denn dieses Geld für dieses Geld? Das muss doch von irgendwo herkommen, oder? Mhm. So, aber wenn wir ein bisschen konzentriert sind, oder? Dann merken wir, aha, das ist ja auch schon vorhanden, oder? Und spricht eben dafür, es geht ja um die Frage, nach welcher Weise wollen wir es einsammeln? Wahrscheinlich am besten nicht als Steuer auf die bestehenden Einkommen, sondern wahrscheinlich besser, weil das muss jeder Mensch ohnehin und immer, egal ob er jung, alt oder was auch immer ist, er konsumiert. Also wahrscheinlich wird es eine Steuer sein, die er dort ansetzt, wo man Leistung in Anspruch nimmt und eben nicht selber Leistung, was ja eigentlich sowieso absurd ist. Die Schweiz ist ja eigentlich ein komisches Steuerland, dass man die wichtigste Steuer ist immer noch die Einkommensteuer, oder? Ja. Kommt natürlich, hat auch Gründe, kann man entwickeln, warum das noch so heißt, aber in Zukunft wird das anders sein, oder? Und vielleicht noch einfach, um ganz in die Gegenwart zu kommen und vielleicht, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, ah, das kommt jetzt dann eh, oder? Nehmen wir an, wir haben eine neue CO2-Steuer. Und die wird so organisiert sein, dass die eingezogen wird, irgendwie vielleicht erst 50, dann 100, dann 200 Franken pro Tonne CO2, oder? Und das kommt alles in eine Kasse, oder? Und wird nachher nach dem Prinzip jeder gleich viel wieder ausgezahlt. Also in so eine CO2-Steuer, die dann ausbezahlt wird, hat man eigentlich die Form des bedingungslosen Grundeinkommens. Ja? Mhm. Also das bedingungslose Grundeinkommen, die eleganteste Form ist eigentlich, ich mache jetzt noch eine weitere Variante, ja, oder? Die eleganteste, das ist eben meine Lieblingsfrage, die der Finanzierung, die eleganteste Variante ist, dass man denkt, jeder Mensch braucht ja einen gewissen Teil des Einkommens für sich selber. Von dem kann er auch nichts abgeben an die anderen, oder? Jeder Mensch braucht einen Teil seines Einkommens unbedingt. Und jetzt, ja, dann sollten wir den vielleicht auch bedingungslos auszahlen. Das ist eigentlich die einfachste Erzählung des Grundeinkommens. Ein Teil braucht man unbedingt, also schaffen wir das, dass wir das auch bedingungslos auszahlen, oder? Es ist quasi der Steuerfreibetrag, das ist ein schönes Wort, oder? Der Steuerfrei, jeder kennt das nämlich eigentlich, oder? Das ist nämlich eben der Betrag, von dem ich nichts noch an die Gemeinschaft abgebe, das ist eben der Steuerfreibetrag, oder? Und neu, wie könnte das jetzt sein, das bedingungslose Grundeinkommen? Das müsste eigentlich der ausbezahlte Steuerfreibetrag sein. Ach, das finde ich wunderbar, das muss man sich mal auf der Zunge, wenn man das mal einmal durchdenkt und dann schön auf der Zunge zu gehen lassen, so schön. Der ausbezahlte Steuerfreibetrag.
Genau, aber das ist ja eigentlich das, was die Neoliberalen fordern. Die sagen ja, gib den Leuten Geld, weil dann haben sie Geld zum Konsumieren und dann können wir uns wieder bereichern daran. Oder habe ich da etwas nicht verstanden?
Das ist jetzt ein bisschen ein grobschlächtiger Begriff vom Neoliberalen. Also ich verstehe unter Neoliberal, dass wirklich die Freiheit im Zentrum steht. Nur eine sehr anfängliche Form von Freiheit, nämlich die Freiheit, ich kann mich durchsetzen und muss nicht Rücksicht nehmen auf die anderen. Das ist eigentlich, es ist eben gar nicht liberal. Es ist eben dieses neoliberale Abzocken auf Teufel komm raus, oder? Aber jeder Mensch kennt das auch. In der Pubertät ist man auch mal neoliberal, oder? Dann hat man so Freude, dass man endlich mal Geld hat und dann will man das machen, was man will und man will auch mal nicht Rücksicht nehmen auf die anderen, oder? Mhm. Kennt doch jeder aus seiner Jugend, oder? Mhm. So, das ist eben die neoliberale Freiheit und natürlich gibt es eine Steigerung von dieser Freiheit, oder? Mhm. Zum Beispiel Rousseau sagt, Freiheit ist eben gerade nicht, dass man machen kann. Rousseau ist auch schon 200 Jahre her, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Der sagt, Freiheit ist nicht, dass ich machen kann, was ich will, sondern dass ich nicht machen muss, was ein anderer will. Diese Grundlage würde das bedingungslose Grundeinkommen schaffen. Bedingungsloses Grundeinkommen löst eigentlich Rousseau ein, oder? Mhm. Und dafür brauchen wir aber nochmal einen höheren Schritt von Freiheit, nämlich die Freiheit zu sagen, ich verzichte darauf zu bestimmen, was die anderen zu tun haben. Mhm. Erst dann, wenn ich nicht mehr meine, ich müsse über die anderen bestimmen, erst dann bist du eigentlich wirklich frei. Das ist quasi Freiheit 3. He? Haben wir neoliberale Freiheit, Freiheit 1, dann diese Rousseau-humanistische Aufklärungsfreiheit, Freiheit 2. Und im Grunde genommen würden wir das mal zur Wirklichkeit machen. Dafür brauchen wir aber dieses Verzichten wollen über das Bestimmen der Freiheit 3. Siehst du, es ist immer eine Entwicklung, oder? Deshalb bin ich so ein positiver Mensch. Man sieht, das ist alles eine Entwicklung, es geht immer weiter. Es hört übrigens nie auf. Das ist so toll, oder? Es hört gar nicht auf, es geht immer weiter.
Wir haben jetzt viel über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Auch über
Darf ich noch nachfragen, ist das jetzt beantwortet mit der Finanzierung? Bist du satt oder wie ist das jetzt? Also, weil das ist wichtig, das muss sitzen, sonst bleiben wir sitzen.
Genau, also ich denke eben, es gibt verschiedene Ansätze. Also was ich jetzt gelernt habe, ist eigentlich nicht, woher kriegen wir das Geld, sondern wie. Das ist irgendwie so jetzt meine Inspiration, die ich aus diesem Teil mitnehme. Und dann gibt es natürlich viele Mechanismen, also eben, wo man das anhängt. Finanztransaktionssteuer sind ja auch Vorschläge, die ich zum Beispiel sympathisch finde. Viele ältere Leute haben sehr viel Geld, wissen nicht wohin damit. Die sterben ja auch irgendwann mal. Es gibt verschiedene Konzepte, wo eben, sagt's mal, Geld liegt. Ich habe immer noch dann die Frage, eben, was hat das dann, wenn man es einführt und wenn wir von der heutigen Welt sprechen, ja, da kann man das irgendwie so gegenrechnen, aber die Frage ist dann auch, wie entwickelt sich das über die Jahre? Also wenn ich jetzt sagen wir mal, das bedingungslose Grundeinkommen würde eingeführt. Man hätte Gesetze entworfen, man hätte eine Finanzierung gefunden. Und jetzt, wie entwickelt sich das? Also da, wohin gehen wir in 10, 20 Jahren, wenn es gibt, oder in 50 Jahren? Was braucht es da noch für, ich sage jetzt mal, weitere neue Ideen um das bedingungslose Grundeinkommen herum? Also die Finanzierung ist das eine, aber eben, wie entwickeln wir das weiter? Und da sind wir vielleicht schon beim nächsten Teil, weil eben das bedingungslose Grundeinkommen ist das eine, das du auch ganz konkret in den Raum stellst, ist nötig, um diese dritte Stufe zu erreichen von der Freiheit.
Ja, die dritte Stufe ist notwendig, damit wir das bedingungslose Grundeinkommen erreichen. Was wiederum die dritte Stufe aber ermöglicht, es ist eben so, also vice versa.
Genau. Und jetzt, was mich noch, ich möchte das Gespräch noch ein bisschen weiter bringen und sag es mal, was mich interessieren würde, ist, was ist so deine Utopie jetzt mal, sag mal, inklusive dem Grundeinkommen? Weil es geht ja nicht nur um das Einkommen. Wir haben vorher angesprochen, es geht darum, was ist überhaupt mein Sinn? Warum bin ich hier? Was mache ich überhaupt? Was sind diese Sachen, die ich wirklich machen möchte? Es geht auch darum, wie wir zusammenleben, wie wir unsere Kultur, unser Sein organisieren. Und was braucht es da noch, außer einem bedingungslosen Grundeinkommen? Wenn du deine Utopie beschreiben würdest, wie wäre das?
Ja, es gibt eine Idee, es ist ein bisschen vielleicht eine heikle Sache, aber wenn du jetzt schon nach Vision und ganz großer Utopie fragst, versuche ich mal Folgendes zu formulieren, nämlich es gibt die Idee, vielleicht traditionell heißt die Reinkarnation und Karma, und jetzt ganz einfach gesagt, also die Vorstellung, dass wir nicht das erste Mal auf der Erde erleben, und die Vorstellung, dass wir auch wieder auf der Erde leben werden. Das finde ich eine total spannende Idee. Und vielleicht ist es sogar ein wichtiger Lösungsbeitrag fürs menschliche Bewusstsein, damit wir diese Fragen, ich würde jetzt sagen, eine der größten Fragen ist die Klimafrage, und damit wir da eine richtige Haltung finden zu Klimafragen. Stimmt. Mal nur angenommen, es geht jetzt nicht so um Beweis, gibt es wiederholtes Erdenleben oder nicht, das interessiert mich im Moment gar nicht, sondern nur die Vorstellung, es würde das geben, oder? Wie würden die Menschen sich dann anders verhalten, wenn sie wüssten, sie machen nicht nur die Existenz ihrer Kinder und Großkinder, gefährden sie durch das Verhalten, wie es heute ist, im Umgang mit der Erde und mit den Energien, sondern sie verändern damit auch die Grundlage der Erde, wie sie sie dann antreffen werden, wenn sie wiedergeboren werden. Das finde ich eine spannende Idee, oder? Und das würde ich gerne so weit treiben, dass das zum Beispiel das ist ein Bild von mir, dass es in der Schule muss doch das ein Hauptfach werden, Reinkarnation und Karma, also wenn man als Mensch geboren wird, oder? Kommt man in den Kindergarten und so, und in der Schule muss das irgendeinmal kommen, oder? Wahrscheinlich ziemlich am Anfang schon, damit man das weiß, oder? Dass man ja wiedergeboren wird, oder? Und dass man ja schon mal auf der Erde gelebt hat. Und stell dir mal vor, das würde neu zum Hauptfach in der Grundschule, anstatt vielleicht eben Algorithmen rechnen und so, das Rechnen, was heute der Algorithmus rechnet, das brauchen wir dann nicht mehr als Hauptfach, oder? Überhaupt alles, was Fleißsachen sind, oder? Brauchen wir auch nicht mehr in Zukunft, oder? Weil das können eben die Algorithmen und Roboter machen. Und jetzt würde das zum Grundfach Reinkarnation und Karma. Also ich komme woher und werde auch wohin gehen. Das muss man doch wissen, wenn man auf der Erde geboren wird.
Woher hast
du? Bin ich ja gespannt, was du zu dieser Utopie oder zu dieser Vision sagst.
Wie bist du auf diese Idee gekommen? Also hast du längere Zeit in Indien verbracht oder in anderen Kulturen? Oder wie bist du jetzt auf diese Idee gekommen?
Ganz auf natürliche Weise, wie ich eingangs erwähnt habe, ist meine Mutter früh gestorben, als ich eben 5 Jahre war. Und dort hatte ich eben ein solches Erleben. Also der Tod meiner Mutter war jetzt nicht das Erleben, jetzt stirbt da und dann ist dieser Leichnam und der wird da in eine Holzkiste gemacht und dann wird diese Holzkiste in der Erde vergraben und dort sei jetzt meine Mutter. Ich habe das einfach als kindliches Kind, 5-jähriges Kind, nicht so erlebt, sondern habe die Beziehung zu meiner Mutter und den Dialog und das Gespräch zu meiner Mutter weitergeführt. Aber jetzt nicht, weil ich in Indien war oder das irgendwo gelesen habe, bei wem auch immer, sondern weil ich das einfach so in der Empfindung, in meinem Gefühl hatte. Von dem ist das für mich eine natürliche Vorstellung. Aber jetzt dachte ich eben, wenn du schon so fragst, nach wirklich einer Utopie, dachte ich, eigentlich könnte ich an das anknüpfen, oder? Und wer das nicht weiß, ich glaube, es gibt Umfragen, wo man sagt, wer der eigentlich denkt, dass das so ist und wer nicht. Und das ist noch erstaunlich, dass über die Hälfte, sogar deutlich über die Hälfte der Menschen, denkt, dass das so ist. Mhm. Nur die ganzen gesellschaftlichen Umstände und Rahmenbedingungen sind gar nicht auf das eingestellt, oder? Und da hätte ich wieder den Impuls, das Beste machen zu wollen, oder? Dass irgendwie die Welt so zu verändern und zu verbessern, dass es vielleicht dem Menschen gerechter wird oder dem Menschen gemäßer ist. Mhm.
Genau, du hast es gesagt, die Schule müsste dieses Fach einführen, auch um das bedingungslose Grundeinkommen zu verstehen oder auch diese Haltung zu entwickeln. Ich denke, da muss noch einiges anders laufen in unserer Schulbildung. Was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, also wir haben ja die Volksschulen und vielleicht, wenn man die Chance hat, eine höhere Ausbildung zu machen, aber dann ist es wie so fertig. Oder dann ist irgendwie eigentlich gut, es gibt jetzt diese Certificate of Advanced Studies, die viel Geld kosten und man sich noch weiterbilden kann, dass man noch effizienter wird. Eben das Thema Bildung und welche Räume, du bist auch ein Mensch, der in Räumen denkt, was muss da anders sein oder wie, du hast mal in einem Interview gesagt, es braucht Führung zur Selbstführung. Wie sieht das aus? Was muss da gehen? Wie muss das sein?
Genau, das ist der Grundgedanke. Erziehung zur Selbsterziehung, Führung zur Selbstführung. He? Ermächtigung zur Selbstermächtigung ist eigentlich eine sehr schöne Beschreibung der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Und ich meine in den Schulen, also es hat sich erstens schon herumgesprochen seit den 80er Jahren, dass man lebenslang noch lernen kann, oder nicht nur in der Schule. Das sitzt jetzt eigentlich in der Gesellschaft. Oder? Es hat sich herumgesprochen, dass man nicht nur in Disziplinen lernt, sondern disziplinübergreifend lernt, oder? Das sitzt jetzt auch, oder? Und jetzt wäre eigentlich dran, dass man diese Freiheit eben bekommt, bezogen auf die Arbeit und der Tätigkeit, dass man jetzt nicht mehr denkt, ja, jetzt muss ich irgendwie etwas werden und das lernen, womit ich dann Geld verdienen kann, sondern jetzt will ich das lernen und das werden und das tun, was aber Sinn macht und diesen Sinn bestimme ich selber. Also das ist dran, hat natürlich wieder im Kern mit dem Grundeinkommen zu tun. Und in den Schulen, dass wir dort lernen. Ich fände zum Beispiel auch, eines der Grundfächer muss überhaupt Wahrnehmung sein, Selbstwahrnehmung. Ja, dass wir lernen in den Schulen, den anderen überhaupt wahrzunehmen. Oder? Das wird noch völlig vernachlässigt. Mhm. Aber das ist schon angelegt. Viele machen, gute Lehrer machen das schon. Oder? Dass man im Kreis arbeitet, dass man viel mehr auf gleiche Augenhöhe arbeitet. Natürlich lernt der Schüler vom Lehrer, aber der Lehrer lernt eben auch vom Schüler, spricht sich auch immer mehr rum, oder? Also, dass man da auch den Mut zu dieser Freiheit hat, den Mut, die Selbstbestimmung zu fördern und anzulegen und um diesen Punkt geht es, ja.
Genau, das haben wir ja in der Volksschule, also du sagst immer noch, es müsste ein Fach geben, das ist ja, Fächer gab es schon vor 100 Jahren.
Ja.
Die Frage ist dann immer noch, ist die Schule in der Form, die wir heute kennen, also dieses Haus, das wir alle kennen, wir waren ja alle in der Schule, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Oder in welcher Ort oder welches Gefäß müsste da geschaffen werden? Also wo siehst du eigentlich diese, eben, du hast jetzt das Karma-Thema vorher gesagt, oder diese Reinkarnation, wo müsste man das eigentlich lernen?
Ja, also sicher in Gemeinschaft finde ich sehr gut, oder? Aber vielleicht muss das eine ganz andere Architektur haben. Ja genau, das reizt mich gerade wieder, ich als Siedlungsplaner, oder? Eigentlich da wieder mal einen Vorstoß oder einen Entwurf zu machen. Ich war gerade kürzlich, war ich in einer Schule eingeladen, um mit einer 12. Klasse über das Grundeinkommen zu sprechen. Dann war das schon mal ganz schlimm am Morgen. Das hat um 10 vor 8, stellt ihr das mal vor, um 10 vor 8 hat die Schule begonnen und es war noch dunkel und dann kamen wir dort in der Schule an und dann habe ich, ich beschreibe das ja jetzt so ein bisschen imaginativ, oder? Kamen wir in diese Schule an und dann, was ist passiert? Die Schüler, die waren alle so ein bisschen gebeugt in sich, träumen, noch gar nicht so wach, sind in diese Schule fast so so wie ein Fischschwarm, sind wir dort in dieses Schulgebäude und dann sind die in einzelne Zimmer gegangen, oder? Mhm. Dann habe ich wahrgenommen, dass in diesen Zimmern, da hat es immer Wächter, oder? Mhm. Und in jedem Zimmer hat es so einen Wächter, oder? So dachte ich, hä, was ist das irgendwie? Ist doch irgendwie komisch, ist das eine Strafanstalt da? Wieso müssen die in ein Zimmer gehen und da hat es immer Wächter und da gibt es irgendwie eine Glocke und wenn die dann wieder läutet, kann man irgendwie rumspringen und so und wenn es wieder läutet, muss man wieder schnell in dieses Zimmer gehen, wo ein Wächter ist, oder? Mhm. So habe ich das so erlebt und denke ich, okay, wir könnten das ja ganz anders gestalten, oder? Sicher auch viel mehr in der Natur, oder? Mhm. Weil diese Erlebnisse, die uns die Natur geben, eine gewisse Form von Achtsamkeit kann, glaube ich, nur in der Natur gelernt werden, oder? Mhm. Und das lernt man nicht auf dem Tablet oder am Handy oder so. Also da haben wir Riesenpotenzial, wie das geht. Und nehmen wir jetzt wieder mal an, das gäbe es das mit der Reinkarnation und Karma, oder? Müsste man ein bisschen davon ausgehen, dass die jetzt wieder geboren werden und dann in die Schule müssen, oder? Die bringen ja was mit, oder? Mhm. Also müsste diese Schule eine Technik entwickeln, wie kommen wir eigentlich an das ran bei den Menschen, was die mitbringen? Haben die vielleicht vorgeburtliche Entschlüsse? Wie könnte man diese Entschlüsse rausfinden? Was ist da eigentlich dran oder so? Vielleicht bringen die auch die neue Form der Schule schon mit, oder? Mhm. Wir müssten nur die Ohren spitzen und zuhören, was für eine Art von Schule wollen eigentlich die Schülerinnen und so weiter und so fort. Also du siehst, diese Idee von Reinkarnation ist quasi wie wenn du ein Buch liest, ein Buch hat ja immer verschiedene Kapitel, oder? Mhm. So, und stell dir mal vor, ein Leben ist ein Kapitel, ist ja interessant, oder? Mhm. Aber natürlich viel interessanter ist das Buch zum Lesen, wenn du das Kapitel vorher auch schon gelesen hast, oder? Mhm. So, und dann das Nächste, dass sich das Nächste aus den verschiedenen Kapiteln, so ein bisschen, denke ich, eine Erweiterung des Bewusstseins des Menschen, das würde uns ganz gut anstehen und könnte uns vielleicht helfen, die wirklich wichtigen, grundlegenden Fragen der heutigen Zeit, Klima, Mensch, Arbeit, Digitalisierung, da neue Formen und ein neues Bewusstsein zu entwickeln.
Ich möchte nochmals auf das Thema Klima eingehen, eben Klimakrise und so. Was hältst du eigentlich von Greta Thunberg?
Ja, Greta Thunberg ist natürlich faszinierend, faszinierende Person, so jung, da war sie irgendwie 16 oder sogar nur 15, mit diesem einfachen Plakat, wie sie da eine weltweite Bewegung auslösen kann. Da kann ich also nur den Hut ziehen, Chapeau, oder? Und da geht es mir wie Roger Federer, der sich jetzt vorgestern auch sogar getan hat. Und das muss man mal sehen. Also Greta Thunberg hat mit dazu mitgewirkt, oder? Das sind Roger Federer, weil das geht überhaupt nicht, dass man sich politisch äußert, oder? Mhm. 2020 im Januar sich sogar positiv zu dieser Sache äußert. Also es ist wirklich großartig, oder? Und wenn ich jetzt genau noch gucke, ich glaube, man muss auch dann weggucken von ihr, aber ich gucke jetzt noch mal genau, dann gefällt mir eigentlich die moralische Art, die sie hat, gefällt mir nicht. Allerdings finde ich sie trotzdem berechtigt, weil wenn das Haus brennt, das sind jetzt auch die Worte von ihr, oder? Da muss man nicht irgendwie fragen, ob wir vielleicht dann in Zukunft einen Feuerlöscher haben oder nicht, ob wir einen anschaffen wollen oder nicht. Da muss man nicht das diskutieren. Wenn es brennt, muss man handeln. Und das ist ihre Ansage, oder? Und ist eigentlich richtig. Nur braucht es, oder ich finde, wir müssen zu Greta Thunberg müssen wir jetzt noch viel mehr eigentlich an kultureller Arbeit leisten und dazu stellen, dass wir zu einer menschlichen Haltung kommen, so dass das auch Sinn und Spaß macht, das, was jetzt nämlich ansteht, weil ich sage jetzt noch ganz kurz mal die Klimageschichte, also ist ja auch kein Wunder, jetzt haben wir über Jahrhunderttausende, oder? Hat sich diese fossile Energie auf der Erde gespeichert, die ist jetzt da, die ist jetzt vorhanden, oder? Es ist eben auch die Frage, warum das gerade vor 150 Jahren dann losging, nicht so früher oder so auch nicht spät, aber vor 150 Jahren hat man begonnen, diese Energie anzuzapfen, eigentlich die Erfindung der Dampfmaschine, das ist der Einschnitt, oder? Zack, oder? Jetzt beginnt man diese angereicherte Energie, die fossile Energie zu verbrennen. Und das hat uns so viel ermöglicht. Mhm. Die ganze moderne Technik, alles, was wir in den letzten 100 Jahren, 150 Jahren erlebt haben, ist eigentlich ermöglicht durch diese fossile Energie. Die Erdbevölkerung ist 8-mal größer, die Lebenserwartung doppelt, also 16-mal, oder? So, das sind unglaubliche Verhältnisse, oder? Und jetzt verbrennen wir das konstant, oder? Und das jetzt, das natürlich unser Haus, weil wir haben eben nur ein Haus, wenn wir jetzt die Erde als Haus beschreiben, mit dieser feinen Atmosphäre drumherum. Mhm. Das ist ja wunderbar, man muss sich ein bisschen diese Bilder der Erde von außen anschauen. Diese feine Haut, diese Atmosphäre, die da drumherum geht, oder? Und jetzt erwärmt sich die, weil das CO2 dann die Wirkung hat, dass die abgestrahlte Sonnenwärme, die von der Erde wieder weggeht, ein bisschen zurückkehrt. Jetzt wird es da ein bisschen wärmer. Jetzt haben wir ja 1 Grad, oder? Mhm. Und wenn wir jetzt sofort handeln, können wir das vielleicht noch auf 2, 2,5 Grad beschränken. Und wenn wir nicht handeln, haben wir eine Erderwärmung von 2, 3, 4 Grad. Mhm. Und das hat natürlich dann, das verändert die Rahmenbedingungen Erde total, oder? Mhm. Und wer ist verantwortlich dafür? Wir jetzt gerade. Mhm. Wie noch nie eine Generation, noch nie so breit war das Bewusstsein dafür, dass wir das zulassen können oder auch verhindern können oder nochmal etwas entwickeln können. Mhm. Das fasziniert mich an dieser Sache. Und das Moralisierende jetzt ist vielleicht wichtig, vielleicht, dass das so einen Aufweckmoment hat, aber damit ist es natürlich nicht getan. Also wir brauchen noch ganz andere Typen, nicht nur eine Greta, die Gretchenfrage stellt, ist ja eigentlich sehr, sehr schön vom Faust, oder? Mhm. Wie das stimmt. Also wir brauchen und sind aber auch schon andere Menschen, die jetzt da Verantwortung übernehmen wollen.
Und wie soll jetzt das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich die Klimakrise beenden, oder wie kann das bedingungslose Grundeinkommen helfen, damit das wieder, ich sage jetzt mal, ausgeglichen wird?
Ja, manchmal sind ja Sachen nicht, die Sachen, Entwicklung ist oft auch nicht linear, oder? Wenn es jetzt linear wäre, müsste man sagen, wir brauchen erst das bedingungslose Grundeinkommen, weil das richtet den Menschen in sich selbst auf, oder? Es ist eine Ermächtigung zur Selbstermächtigung. Es ist übrigens keine Geldumverteilung, sondern es ist eine Machtumverteilung. Die Macht ist mehr beim Einzelnen. Das macht das bedingungslose Grundeinkommen. Jetzt können wir sagen, erst muss das sein, dann kann das andere kommen. Aber das ist ein Wechselwirkung. Dann wird es beides sein. Aber das ist der Punkt, oder? Dass wir das mit dem Einkommen neu so machen, dass wir das nicht mehr direkt, jedenfalls was die Existenz betrifft, an das Einkommen, an die Arbeit knüpfen, dass wir das Einkommen nicht mehr direkt an die Arbeit, an das, was wir tun, oder? Mhm. Damit wir in dem, was wir tun, freiere, selbstbestimmtere, hoffentlich sinnvollere Entscheidungen fällen können, oder? Dass wir jetzt wie gestört mit hohem Tempo wie in eine Wand hineinrasen, oder? Hat damit zu tun, dass die Leute in diesem Auto und die das den Treibstoff von diesem Auto beisteuern oder an diesem Auto arbeiten und die das steuern, oder? Die sind nicht bei vollem Bewusstsein der Frage des Klimas und der Klimakrise, wie man das hat. Und das hat damit zu tun, dass eben Arbeit und Einkommen zu nah miteinander verkoppelt sind. Deshalb da ein bisschen eine Trennung reinbringen, mindestens was die Existenz angeht, in der Hoffnung, in der Vision, dass dadurch mehr menschliche Verantwortung zum Tragen kommt, weil das ist das, was wir brauchen, um dieses riesige Thema Klimawandel in unsere Hände zu bekommen. Jemand anderes löst es nicht für uns. Wir sind es. Das ist ja auch das Faszinierende unserer Zeit. Ich bin so nicht stolz, aber irgendwie berührt davon, dass ich jetzt gerade lebe, oder? Ich kann das jetzt denken, oder? Das war vor 100 Jahren eben noch nicht mehr. Ich bin einer derer, der das mitdenken kann, natürlich von 8 Milliarden anderen, der das erleben kann, dass jetzt plötzlich ein Weltbewusstsein entsteht. Das ist so wahnsinnig spannend, oder?
Interessant, ja. Und vielleicht noch eine letzte Frage zum bedingungslosen Grundeinkommen und, sag ich jetzt mal, die Utopie, die sich verändern muss. Denkst du, das bedingungslose Grundeinkommen macht die Demokratie vielleicht sogar überflüssig? Oder ist es eine Gefahr oder eine Unterstützung?
Ja, letzteres, also das bedingungslose Grundeinkommen ist der Andy Gross, einer der großen Demokraten, der jetzt abgetreten ist, der ja damals die Armeeabschaffungsinitiative gemacht hat, Nationalrat Andy Gross von der SP, mhm. der hat das bedingungslose Grundeinkommen beschrieben als Demokratisierung der Demokratie. Mhm. Es ist, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein nächster Schritt in der Weiterentwicklung der Demokratie, jetzt eben auch bezogen auf die Arbeit, oder? Mehr Selbstbestimmung, mehr Demokratie. So sehe ich das und ich glaube, dann kann man vielleicht noch ein paar Jahre oder mit irgendwelchen Finanzierungsargumenten widersprechen. Aber der Kern ist eigentlich so einleuchtend, oder? Mhm. Also es geht darum, die Verantwortung des Menschen, die er hat, in seine eigene Hand zu geben. Also mit der Vormundschaft, mit der Bevormundung, das zu stoppen. Weil, wenn wir das machen, werden wahrscheinlich alle davon profitieren. Mhm. Mhm. Ich kenne keinen anderen Weg als der der Freiheit.
Mhm. Okay. Ich möchte noch ein paar Abschlussfragen stellen. Ja, eine ganz konkrete, du hast das auch schon ein bisschen angesprochen. Wie geht es weiter mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Die erste Initiative ist durch, es gab 23%. Ist die zweite geplant und wenn ja, wann?
Ich werde das jetzt nicht in diesem Podcast verbrennen, wann das sein wird. Und es ist auch so, dass ich es wirklich auch noch nicht weiß. Ich weiß noch nicht, wann die zweite Initiative kommt, aber ich bin ganz sicher, dass sie kommt. Vielleicht ist sie verbunden mit der Klimafrage, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich ist es das mit der Steuerfrage, müssten wir eben anschauen. Das ist aber nicht so sexy, weil irgendwie Steuer und Geld und so, die Leute, das ist, interessieren sich gar nicht so viel dafür, oder? So, das wäre eine Frage, könnten wir das mal anschauen, oder? Dass wir eigentlich in einem genialen Wirtschaftssystem sind, nämlich in einem, wo die Menschen fremd versorgt werden, das heißt, wo alles, was jemand tut, tut er heute für jemand anderen. So ist strukturell unsere Wirtschaft angelegt, oder? Durch die Arbeitsteilung, oder?
Genau.
Das ist eigentlich Nächstenliebe total, oder? Von der strukturellen Organisation haben wir das so organisiert, dass die Menschen nicht mehr für sich selbst den Bären jagen und zu Hause dann aufessen und so, sondern es ist schon so organisiert, dass jeder, wenn er etwas tut, sind immer andere die Konsumenten. Oder? Das ist eigentlich schon genial,
man dient, oder?
Oder
sozusagen, man dient, man ist Dienstleister.
Ja. Und jetzt könnte man die Frage stellen, okay, wenn die Gesellschaft ja nicht mehr Selbstversorgung ist, sondern Fremdversorgung, dann brauchen wir doch auch ein Steuerwesen, das dem entspricht, oder? Mhm. Weil das heutige Steuerwesen, das ja eben auf die Einkommen geht, oder? Und die abgreift, das ist noch das Steuersystem der Selbstversorgung war völlig richtig. Ja, wenn du dich selbst versorgst und den Bären jagen gehst und den nach Hause nimmst, dann sollst du doch einen Teil an die Gemeinschaft abgeben, oder? Nämlich einen Teil von deinem Ertrag, der für dich ist, oder? Wenn wir aber in einer Gesellschaft leben, wo das, was ich erarbeite, gar nicht für mich ist, sondern für die anderen, dann muss doch die Steuer an einem anderen Punkt ansetzen, nämlich dort, wo ich Leistung von anderen in Anspruch nehme. Und wenn man nur diesen Gedanken mal klären könnte, oder? Wir brauchen in der Schweiz einen neuen Steuergrundsatz. Mhm. Bundesverfassung Artikel 127, oder? Heißt heute, wir wollen die Steuern erheben, wenn immer möglich, nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Menschen. Hä? Haben wir heute in unserer Verfassung. Und jetzt müssen wir das ändern, oder? Jetzt muss der nicht mehr stehen nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, sondern dort müssen wir diskutieren, muss doch nicht stehen nach dem ökologischen Fußabdruck. Nach dem wirtschaftlichen Fußabdruck müssten wir eigentlich die Steuern erheben. So was könnte ich mir vorstellen, dass so eine Initiative kommt, wo dann quasi das bedingungslose Grundeinkommen wie dann eine Folge ist und quasi wie ein Apfel reif vom Baum fallen kann. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht müssen wir in Kantonen Experimente machen. Ich halte eben nicht so viel vom Experiment, vom Grundeinkommenspilotprojekt, das jetzt testet, ob die Menschen dann auch brav und sinnvoll arbeiten, wenn sie nicht dazu verpflichtet werden. Mhm. Das ist eigentlich, spricht eigentlich sogar gegen das Grundeinkommen, oder? Mhm. Weil das Grundeinkommen sagt eben, du musst nicht brav sein, damit du es bekommst. sondern dass du entscheidest selber, was du tust, oder? Von dem her finde ich eigentlich das spannendste Pilotprojekt, finde ich eigentlich die Abstimmung, nämlich die macht das Experiment, wie viele sind schon bereit, die Verantwortung über das Leben und das, was sie tun, den anderen zuzusprechen. Das ist ja das, was es schlussendlich mehrheitlich braucht. Und übrigens, wenn es dann mal so weit ist, das wird uns dann gar nicht mehr weiter lang beschäftigen, weil das wird so selbstverständlich sein. Ja. Also wir werden in 100 Jahren zurückschauen und sagen, hey, Anfang vom 21. Jahrhundert haben die Menschen noch so festgehalten an dieser Verknüpfung von Arbeit und Einkommen. Dabei hat das die ja korrumpiert, diese Verknüpfung. Das hat denen die Sicht versperrt und vernebelt. Das war wie Bretter vor den Köpfen. Haben die dann immer wegen dieser Abhängigkeit der Existenz eigentlich nicht so gute Entscheidungen gefällt, oder? Wenn das dann mal gelöst ist, wird das bedingungslose Grundeinkommen. Dieser Umstand, dass man das eben nicht direkt verknüpft, wird so selbstverständlich sein wie ein Glas Wasser.
Was für ein Buch liegt bei dir aktuell auf dem Nachttisch?
New Green Deal von Naomi Klein. Das liegt auf dem Tisch. Jetzt bin ich gerade ganz in der Klimafrage, mich am Einarbeiten. Das Buch von Luisa Neubauer, so die Greta von Deutschland, liegt auf meinem Tisch, das Ende der Klimakrise. Ein Buch von Urs, wie heißt er, nicht Urs, Ruf, Stefan Ruf. Heißt der Klimapsychologie, der untersucht, was ist eigentlich, was kann man jetzt aus der Wissenschaft der Psychologie herausfinden, wo sind eigentlich die Knotenpunkte, die uns eigentlich jetzt immer noch abhalten davon, das überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, dass wir eine Klimakrise haben, oder? Sehr interessant, also bei mir sind gerade die Klimabücher auf dem Tisch und nächste Woche übrigens veranstalte ich hier Klimagespräche. Ich will es jetzt einfach wirklich wissen, 3 Tage habe ich ein paar Menschen eingeladen, werden wir intensiv 12 Stunden am Tag, wollen wir dem mal auf den Grund gehen, was ist da eigentlich wirklich der Punkt, wo sind die Handlungsmöglichkeiten, gibt es Kampagnen, Ideen oder sogar eben die Idee zu einer Volksinitiative. Okay. Das ist bei mir gerade jetzt ganz vorne.
Okay. Ich habe noch 2 Fragen zum Schluss. Wenn du jetzt so ein, du hast jetzt extrem viel Zeit verbracht, Bücher geschrieben über das bedingungslose Grundeinkommen, und du so einen Tipp mitgeben möchtest für Leute, die heute noch, ich sage jetzt mal, ja, die sind vielleicht angestellt und sind nicht wirklich glücklich und möchten da raus und möchten vielleicht etwas Eigenes, Neues schaffen, sich neu erfinden. Was würdest du da mitgeben?
Ja, macht den Schritt, hab den Mut zu künden. Einen meiner besten Freunde habe ich kennengelernt, weil der hat dieses Buch gelesen, Was fehlt, wenn alles da ist. Und der hat anhand von diesem Buch seinen gut bezahlten Job gekündigt und wurde dann Mitarbeiter in unserer Kampagne fürs bedingungslose Grundeinkommen. Das fand ich dann schon stark. Das kann ich empfehlen. Mach das. Also hör auf, das zu machen, was nicht wirklich stimmt für dich und so, oder? Und vielleicht wird sogar, ja, nein, das weiß ich nicht. Aber in die Richtung, also diesen Mut nehmen, oder? Weil wenn man den Schritt geht, auch wenn das wie ein schwarzes Loch ist, oder? Durch das Gehen kommen eben wieder Energien entgegen und wenn man da wie ein Hase vor der Schlange oder wie eine Maus vor der Schlange sitzt und da erstarrt, oder? Ich glaube, das ist keine Lösung. Komm, mach den Schritt. Du kannst höchstens sterben, das ist der Sinn oder jedenfalls ein Teil des Lebens, dass wir dann sterben werden.
Die letzte Frage noch, was hast du heute noch vor? Was machst du jetzt?
Jetzt gehe ich dann zu meinen Kindern. Ich hatte das große Glück, dass ich habe schon 2 Töchter, die sind 25 und 18 und jetzt in den letzten 3 Jahren, nach der Grundeinkommensabstimmung 16, habe ich nochmal 2 Kinder bekommen. Jetzt werde ich dann zu denen gehen. Ich weiß nicht, ob das eine muss abgeholt werden von der Spielgruppe und das andere ist gerade krank und braucht noch ein bisschen Sorge und Zuneigung. Das wird jetzt heute mein Abendprogramm sein.
Alles klar, ja. Ich hoffe, wir haben nicht überzogen und du holst deine Tochter zu spät ab, aber ich danke dir herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne, es hat mir Freude gemacht.
Merci.